NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Wir sind heute zu Gast bei Wilfried Hauke. Wilfried ist Regisseur, er ist Drehbuchautor, er ist Schleswig-Holsteiner. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, sind deswegen auch schon lange per Du. Wilfried, ich habe dich besucht und freue mich, dass ich kommen darf, weil du aktuell arbeitest an einer Kinodokumentation über Astrid Lindgren und die Entstehung von Pippi Langstrumpf. Ist richtig, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei es geht eigentlich zunächst mal um Astrid Lindgren im Zweiten Weltkrieg. Wir erleben eine junge Frau, die zwei Kinder hat, die Hausfrau ist, die keine Arbeit hat, weil sie nicht arbeiten muss, weil ihr Mann viel Geld verdient. Und die mit dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 ein Kriegstagebuch führt und ihre Eindrücke festhält, ihre Empörung, was da so passiert, was der Hitler sich so erlaubt und der Mussolini und der Stalin. Und während sie dieses Tagebuch schreibt, in diesem mehr oder weniger doch idyllischen Schweden, das ja nicht direkt vom Krieg bedroht ist, aber auch da ist man nervös natürlich. Während sie dieses Tagebuch schreibt, wird ihre kleine Tochter Karin immer wieder krank, ist auch traumatisiert durch das, was da so durch die Köpfe der Erwachsenen geht.
Und das ist da, wo die Geschichte von Pippi Langstrumpf beginnt, richtig?
Und das ist da, wo diese Geschichte beginnt. Die Astrid Lindgren erzählt ihrer kranken Tochter, wenn sie abends im Bett liegt oder tagsüber, auch immer wieder Geschichten. Das kann sie sehr gut. Das hat sie auch schon in Vimmerby als Kind getan, für andere Kinder Geschichten zu erzählen. Also sie ist eine geborene Erzählerin. Und sie erzählt ihrer Tochter Geschichten und irgendwann ist das Pulver verschossen. Ihr fällt nichts mehr ein. Was soll ich dir noch erzählen, mein Kind? Und dann sagt eben die kleine Karin zu ihr, ach, erzähl mir vom Pippi Langstrumpf. Und damit passiert es und seitdem ist diese Familie Lindgren und wir auch weltweit als Leser ihrer Bücher sind wir diese Pippi nicht mehr los. Also dieses Buch von Pippi Langstrumpf entsteht ab 1941 mitten im Zweiten Weltkrieg. Und man darf sich natürlich Gedanken darüber machen, warum ausgerechnet in dieser Zeit. Und es ist gar nicht so schwer, denn Pippi ist ja ein Charakter, ein rebellisches Mädchen, das sich gegen Autorität auflehnt. Und ich glaube, ist nicht zu weit hergeholt festzuhalten, dass Astrid Lindgren mit dieser Figur diesen Diktatoren Hitler, Stalin und Mussolini etwas entgegensetzen will. Und so wird das Buch ja auch dann am Ende des Krieges, als es erscheint, das erste Mal in Schweden und dann kurz darauf auch schon in Deutschland, so wird dieses Buch auch aufgenommen, nämlich als Antwort auf diese autoritäre Zeit. Und das, was die Kinder alle im Krieg, besonders in Deutschland, lesen musste, war ja gleichgeschaltete Nazi-Literatur von Helden und starken Kerlen. Und da fällt die Pippi so richtig in das Loch hinein und wird dann eben so berühmt. Und in Deutschland eben ganz besonders.
Das klingt jetzt aber nicht, als wäre da ein Film. Und wir können den gleich hier mal auf dem Computer starten, denn der ist ja weitgehend fertig. Klingt aber nicht, als wäre das ein Happy-Go-Lucky-Film.
Doch, ich würde sagen, er ist ein Film, der uns Zuversicht und Hoffnung gibt. Weil wir durch diese Erzählerin Astrid Lindgren ja erfahren, dass es eben auch andere Dinge gibt, Werte gibt, an die man glauben kann, humanistische Werte und das Gute im Menschen und so weiter, das, was ja auch ihre Bücher später ausmacht. Und dass es wir immer wieder hin zurückkommen müssen, dass wir nicht resignieren dürfen. Und das ist auch das, was sie im Tagebuch schreibt am Ende, als sie damit fertig ist. Sie hat die große Hoffnung, dass diese Welt jetzt ein bisschen besser wird. Also sie sagt nicht, dass es anders wird, aber wenn es doch ein bisschen besser werden würde. Und daran hat sie auch dann lange nach dem Krieg geglaubt. Und ihre Tochter Karin, die ja heute 90 Jahre alt ist, jetzt sogar in Kürze 91 Jahre alt wird, die hat dies alles mitbekommen, aufgezeichnet und hat dann aber erzählt eben selber auch, wie entsetzt Astrid Lindgren in ihren späteren Jahren war, als dann der Krieg wieder kommt, der Kalte Krieg da ist und so weiter. Und wenn diese Astrid heute leben würde, würde sie sich wahrscheinlich dreimal, sagen wir nicht im Grabe umdrehen, aber dann wäre sie wahrscheinlich tief erschüttert, weil all das, wofür sie gelebt hat, was sie geschrieben hat, möglicherweise doch umsonst war.
Ich würde jetzt gerne einen kleinen Eindruck kriegen. Wie sagt man mal so schön? Film ab?
Film ab. Und wir sehen jetzt, oder du siehst jetzt hier die nahezu fertige Kinofassung, die ab Oktober in den deutschen Kinos laufen wird und jetzt aber erstmal auf Festivals gehen wird, international und auch in Deutschland. Und es beginnt eben mit diesem Moment. Wir hören hier gerade Karin, die erzählt über diese besondere Zeit. Es beginnt eben mit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs und wir erleben Astrid Lindgren als 32-Jährige, die dort anfängt, ihr Tagebuch zu schreiben und fassungslos ist, dass so ein Land wie Polen da überfallen wird. Und daraus leitet sich dann unsere Geschichte ab.
A World Gone Mad heißt der Film, also eine Welt wird verrückt.
Ja, eine Welt wird verrückt oder die Welt ist verrückt, ist ein Zitat aus dem Tagebuch, aus diesem Kriegstagebuch von Astrid Lindgren, wo sie dann an einer Stelle eben schreibt, es ist unglaublich, wie verrückt ist diese Menschheit geworden, dass sie sowas zulässt, was der Hitler da macht oder warum, dass Hitler sich das erlaubt, die Nachbarn zu überfallen oder auch ganz besonders, auch das erzählt unser Film natürlich, die Zeit dann, als Astrid Lindgren bei der geheimen Staatspolizei arbeitet. Sie kriegt da einen Job, 41, und muss Briefe lesen und öffnen, um zu sehen, ob da kriegstaugliche Informationen drin sind. Das macht sie sehr gern, da ist sie Patriotin. Aber sie erfährt sehr früh, früher als alle anderen in Schweden eigentlich, bis auf die Politiker und die Regierung, was da in Deutschland gerade passiert mit der Deportation der jüdischen Mitbürger und ist völlig entsetzt darüber und kann es gar nicht fassen. Also diese Empörung trägt sie für viele, viele Jahre mit sich dann. Aber auf der anderen Seite ist es so, wie bei uns heute auch mit dem Ukraine-Krieg, Astrid muss zwei Dinge miteinander verbinden. Also sie hat ja auch ein Privatleben, ein Alltagsleben, das muss sie auch bewältigen, muss sich um ihre Kinder kümmern. Und da sehen wir sie eben von einer ganz anderen Seite, nämlich von der sehr humorvollen Mutter, die sich sorgt natürlich um ihre Kinder, um das Wohl der Familie, aber die es auch genießt, zum Tanzen zu gehen, Essen zu kochen, mit ihrem Mann auszugehen, ins Kino zu gehen. Und kann diese beiden Dinge miteinander vereinen, aber es ist nicht so, dass sie den Krieg dafür ausblendet, sondern sie setzt sich intensiv mit diesem Thema auseinander, indem sie dieses Tagebuch schreibt. Und das ist ja, würde ich mal sagen, schon eine große Frage, die ich mir gestellt habe am Anfang, als es mit dieser Produktion losging. Wie weit hat dann der Krieg und das Tagebuchschreiben Auswirkungen auf das spätere Leben der großen Schriftstellerin Astrid Lindgren?
Das heißt, das, was du machst, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Mischung aus Entstehungsgeschichte von Pippi Langstrumpf, einem der berühmtesten Mädchen, einer der berühmtesten Revoluzzerinnen der Welt auf der einen Seite, dann aber auch die Kriegstagebücher der Astrid Lindgren und gleichzeitig auch eine Art Porträt dieser großen Dame.
Genau, das ist eben eine völlig uns heute völlig unbekannte junge Frau, wie ich das schon sagte, oder eine völlig unbekannte junge Frau, die durch die Heirat mit Sture Lindgren nicht mehr arbeiten muss als Sekretärin. Das hat sie getan viele Jahre und jetzt sich eben um den Haushalt, um die Kinder kümmert. Also eine ganz klassische Rolle, da ist wenig Emanzipation drin erstmal. Aber sie ist natürlich trotzdem, hat ihren eigenen Kopf, ist eine sehr selbstbewusste Frau, hat diese unglaublich glückliche Kindheit, wie sie ja schreibt, in anderen Büchern, auch in ihren autobiografischen Skizzen in Vimmerby, in Småland, erlebt, mit einer sehr großzügigen, tollen Familie, wo Vater und Mutter ihre Kinder geliebt haben, gut erzogen haben, ihnen Freiheit gegeben haben. Und die dann aber jetzt erleben muss im Krieg, dass da Kinder, Jungs, junge Männer, die noch Kinder sind, eingezogen werden, die gedrillt werden, die durch die Propaganda eben auf Waffentechnologie, Interesse an Panzern und so weiter geschult werden. Und das ist etwas, das sie völlig entsetzt. So kann man mit Kindern nicht umgehen.
Wie kriegst du das filmisch umgesetzt? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor. Ich meine, Astrid Lindgren, da gibt es allenfalls Archivmaterial, denn sie lebt ja nicht mehr. Karin Nyman, also ihre Tochter, die hast du vors Mikrofon gekriegt, sehr überraschenderweise. Aber alle anderen müssen ja irgendwie mit Schauspielern besetzt werden, oder?
Also der Film baut auf drei Ebenen. Du hast es schon angedeutet, zunächst mal ist es eben auch Filmmaterial aus der Zeit. Da gibt es gar nicht so viel von Astrid Lindgren, denn sie war ja da noch unbekannt. Aber wir haben natürlich Material aus Schweden ab 1939 und wir haben Material von den verschiedenen Kriegsfronten, vom Alltag in Deutschland, von der beginnenden, also Militarisierung hat ja vorher schon eingesetzt, aber mit dem, was ich schon sagte, diese Pogromstimmungen, die sich entwickeln und so weiter. Das ist alles ein, wir nennen das so sozusagen das historische Footage, das Material aus den Archiven, das wir sehr aufwendig zusammengesucht haben. Und gerade auch, was wir da aus dem schwedischen Alltag zeigen, eine Gesellschaft, die ja eigentlich nicht selber im Krieg ist, aber sich auch auf einen Krieg, auf einen möglichen Angriff und jetzt, Achtung, gar nicht der Nazis, sondern auf einen möglichen Angriff der Russen vorbereitet. Also man hat ganz große Angst davor, dass Stalins Rote Armee nach Schweden kommt, so wie diese Armee, wie Stalin dann eben auch Finnland überfällt. Und das ist ja unmittelbar der Nachbar von den Schweden, nicht? Also da hat man in Schweden große Angst. Und auch dieses können wir durch Bilder aus den Archiven zeigen. Das ist die eine Seite. Die
andere. Ja, ich wollte gerade sagen, also jeder, der dich kennt und der deine Filme schon mal gesehen hat, der weiß, du arbeitest auf der einen Seite sehr gerne mit historischem Originalmaterial. Auf der anderen Seite holst du aber auch gerne die Geschichte ins Hier und Jetzt und lässt sie sozusagen ja nachspielen.
Ja, das ist ein Verfahren, sagen wir ruhig, das ist meine Handschrift gewisserweise, was eben die beiden anderen Ebenen angeht, neben dem historischen Material, so ist das eben einmal die Familie Lindgren heute, die ich gebeten habe, oder sagen wir mal so, es hat sich sogar von denen angeboten worden, dass eben diese heute 90-jährige Karin, die Enkelin Annika und der Urenkel Johann sich an den Tisch setzen und diese Kriegstagebücher gemeinsam lesen, durchgehen und dann stellen diese beiden Jüngeren, Annika und Johann, die Fragen an die 90-jährige Karin, die ja dabei war, die Zeitzeugin war, die als 10-Jährige eben von der Mutter, die Pippi Langstrumpf, erzählt bekam. Das ist eine sehr emotionale Ebene in diesem Film. Wir begleiten die drei nicht nur in die noch vorhandene historische Wohnung von Astrid Lindgren am Vasapark in Stockholm. Wir fahren auch in die Schere nach Fyrosund, wo sie während des Krieges das Sommerhaus hatte und später dann auch, wo alle ihre großen Kinderbücher entstanden sind in den Sommermonaten, stenografisch. Da begleiten wir sie auch hin und wir fahren sogar zurück in die eigene Kindheit von Astrid nach Wimmerby auf diesem Bauernhof, den es auch noch gibt und lassen uns auch da auf die Stimmung ein und auch dort erzählen mir die drei Lindgrens, wie Astrid zu dem wurde, zu der Person wurde, die sie dann später war, wie ihre eigene Kindheit war und wie sie dann eben aus diesem eigenen sehr positiven Kindheitserlebnis heraus dann das, was im Krieg passiert, eben sehr kritisch sehen muss.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, dass du das hingekriegt hast, dass die Tochter von Astrid Lindgren, die Frau, für die Pippi Langstrumpf erfunden wurde, geschrieben wurde, zusammen dann mit den Enkeln da über die Tagebücher ihrer Großmutter, Mutter, Urgroßmutter spricht. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Lindgrens in Schweden sehr, sagen wir mal, zurückhaltend sind, was das Auftreten in der Öffentlichkeit angeht. Jetzt frage ich mich, wie hast du das hingekriegt, dass sie ausgerechnet dir, einem Schleswig-Holsteiner, der ja mit Schweden gar nichts zu tun hat, geschweige denn irgendwie Stockholmer ist oder Wimmerbüer, dass sie dir diese Geschichte nicht nur erzählt haben, sondern dich überall hin mitgenommen haben? Das finde ich irre.
Dass die Familie Lindgren, wie du schon sagtest, zeichnet sich eben durch Seriosität und Zurückhaltung aus. Das Wichtigste für sie ist, das Erbe von Astrid Lindgren am Leben zu halten und auch zu verhindern, dass es verfremdet wird, dass es disneyisiert wird. Also die haben bei allem, was da kommt, auch an Serien, Ronja Räubertochter, wie auch immer, ein nicht nur Mitspracherecht, Sie sind ja eben auch die Inhaber der Rechte. Also Sie können entscheiden, wer darf und wer nicht darf. Und auch, das ist, betrifft auch die Kriegstagebücher. Ja, ich war eben halt der Erste oder der Einzige, der sich diese Aufgabe gestellt hat und gedacht hat, diese Kriegstagebücher haben so viel Potenzial, uns einen ganz völlig neuen Schlüssel zu Astrids Leben und ihrem Werk zu geben, dass man unbedingt einen Film machen muss, und bin damit dann mit dieser Idee nach Stockholm gereist zu den Lindgrens. Sie wussten schon, da haben sie einen Schleswig-Holsteiner vor sich, ja, einen Deutschen vor sich, ja. Aber sie wussten auch, das ist jemand, der sehr viel filmisch in Skandinavien gearbeitet hat, einen großen Film über Hans Christian Andersen zum Beispiel gemacht hat mit dem dänischen Fernsehen. Also sie wussten schon, da kommt einer, der ein bisschen was von seinem Handwerk versteht auf der einen Seite, der aber auch die Sprachen spricht. Also ich habe mit denen Schwedisch gesprochen. Und sie haben es mir nicht einfach gemacht. Sie haben lange gezögert, denn was sie eben, wo sie sehr kritisch waren, nicht was das Sprechen über die Tagebücher angeht oder auch welches historische Footage ich da jetzt auswähle, sondern dass ich eben den Plan hatte, mit einer schwedischen Schauspielerin, mit einer sehr in Schweden sehr bekannten, großartigen Schauspielerin, auch Astrid selber darzustellen, also in Spielfilmszenen zu interpretieren. Und da sind sie sehr zurückhaltend gewesen, wollten auch die Kontrolle haben. Ich habe das transparent gefahren. Und sie haben Vertrauen, immer mehr Vertrauen zu mir gewonnen. Und so konnte ich dann eben diese dritte Säule für diesen Film nachher dann auch gestalten, dass wir diese Astrid Lindgren selber auch szenisch in Spielfilmszenen in dieser Kriegszeit, in ihrer Wohnung, in ihrem Sommerhaus in Fyrosund erleben mit ihren Kindern und auch erleben, wie sie das erste Mal der kleinen Karin Pippi Langstrumpf erzählt. Das ist also auch eine Szene, es sind mehrere Szenen in diesem Film. Man muss ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mutig sein dabei. Man darf nicht nachlassen, beständig sein dabei, und es hat funktioniert. Sie haben den Film natürlich schon gesehen, weil sie ja auch Mitspracherecht hatten, und ich habe eine ultra kurze E-Mail bekommen. Das waren zwei Sätze. Wilfried, ein großartiger Film. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Grüße, Karin, Annika und Johann.
Ach, das ist ja süß.
Naja, was heißt süß? Ich meine, das ist sozusagen die...
Ja, das ist der Ritterschlag.
Das ist sozusagen der Ritterschlag, natürlich am Ende. Aber ich möchte vielleicht etwas sagen. Ich weiß nicht, ob dafür Platz ist, überhaupt das in diesem Beitrag hier mit zu bringen dann am Ende. Ich glaube, ausschlaggebend war für die Lindgrens, dass bei diesem Projekt eben gerade ein Deutscher oder eine deutsche Firma, aber ein Deutscher, vielleicht auch ein Norddeutscher, ein Schleswig-Holsteiner, sich an dieses Thema macht. Denn in diesem Kriegstagebuch geht es ja auch sehr viel um die Deutschen, um die bösen Deutschen in der Zeit. Astrid war eine große Verehrerin der deutschen Kultur. Sie sprach fließend Deutsch, das hatte sie in der Schule gelernt. Und sie war eben deswegen wohl auch so schockiert, was sich in diesem Land von Goethe und Schiller und anderen großen Kulturschaffenden dann mit 1933 abzeichnete. Und das ist, glaube ich, ein Grund gewesen, dass sie dachten, dieser Norddeutsche aus Kiel, der kennt das ja auch aus seiner Geschichte, seiner Familie. Die Deutschen haben nach dem Krieg einen Prozess durchgemacht, den andere Völker nicht und andere Länder nicht durchgemacht haben. Sie haben sich intensiv mit dieser Geschichte des Zweiten Weltkriegs, mit dem Holocaust auseinandergesetzt und haben eine ganz besondere Erinnerungskultur betrieben, die heute in vielen Ländern noch als großes Vorbild gilt. Wir sind nicht, also auch deswegen, die vorbildlichen Demokraten in Europa, an denen sich alle sozusagen aufrichten und die große Hoffnung setzen in uns als Deutsche in dieser Zeit natürlich. Und da tut es natürlich dann weh, wenn wir selber auch immer mehr in die autoritäre Schlagseile Seite geraten in dieser Zeit. Aber das ist ja ein weltumgreifendes Phänomen. Aber das war, glaube ich, für die Lindgrens ganz ausschlaggebend, dass jemand da kommt aus der, ich will das Wort nicht so gerne benutzen, aus dieser sogenannten Tätergeneration kommt. Wobei ich bin ja auch nur ein Nachgeborener, wie Helmut Kohl mal sagte. Aber dass da vielleicht ein anderer Blick möglich ist, als wenn es jetzt ein Schwede oder eine Schwedin machen würde, diesen Film. Denn, und auch das finde ich sehr interessant, wenn man das so ein bisschen reflektiert, Astrid Lindgren spielt natürlich in Schweden noch eine ganz andere Rolle als bei uns. Sie ist schlechthin die Ikone des Landes. Also sie steht da so wie eine Königin auf dem Thron, die Päpstin, wenn wir so sagen wollen. Alles, was sie getan hat, ist für die sozusagen richtungsweisend, werteweisend gewesen. Und da ist vielleicht, fehlt dann auch ein bisschen die Distanz, auch mal kritisch hinzublicken. Und wir haben ja versucht, das war auch mein Anliegen, diese Astrid noch einmal ganz neu zu greifen. Also hinter die Fassade der großen Ikone zu gucken. Wo hat sie ihre Schwächen gehabt? Wo war sie vielleicht auch nicht so super demokratisch, wie wir uns das von ihr heute vorstellen?
Gab es da Überraschungen für dich?
Naja, es war schon die Überraschung, muss ich sagen, dass sie ja für den schwedischen Geheimdienst gearbeitet hat. Sie hat das Angebot gekriegt 1940. Dort 3000 Frauen haben in der Zeit in Schweden in dieser sogenannten Postkontrolle mitgearbeitet, haben also Briefe geöffnet, die aus dem Ausland kamen, Briefe geöffnet, die schwedische Soldaten, die an der finnischen Grenze stationiert waren, als Bollwerk gegen den Angriff der Russen. Diese Briefe hat sie gelesen und geguckt und zensiert, hat Stellen geschwärzt, wenn es irgendetwas preisgeben könnte, was der Feind ausnutzen könnte. Also das ist eine patriotische Seite da, aber Briefe von anderen zu lesen, Briefe zu öffnen, es ist ja auch ein in gewisser Weise ein autoritäres Prinzip. Astrid hatte auch ein schlechtes Gewissen. Das schreibt sie auch im Tagebuch. Sie nennt diesen Job, den sie damals angefangen hat und bis zum Kriegsende macht, ihren Drecksjob. Also Briefe von Menschen zu lesen, zu öffnen, in denen eben auch, sagen wir mal, unmoralische Dinge drinstehen, nicht? Also die Post von anderen zu lesen, ist ihr nicht so einfach gefallen. Aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt aber, aus ihren Tagebüchern sehr gut nachzuvollziehen und zu lesen, auch das erzählen wir in diesem Film, dass sie eben zum Beispiel an einer Stelle sagt, ich sage lieber bis an mein Lebensende Heil Hitler, als dass ich Stalin in Stockholm haben möchte. Sie ist keine Nazi-Tante damit, aber die Gewichtung, wenn man das jetzt mal sozusagen in die Waagschale wirft, auf der einen Seite eben ein faschistisches Regime in Deutschland und auf der anderen Seite eben ein auch totalitäres Regime in Russland, so miteinander zu vergleichen und sagen, ich nehme von diesen beiden Übeln lieber das da, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon weiß, dass Hunderttausende von jüdischen Mitbürgern per Güterwagen in die KZs gebracht werden. Ja, aber man sollte sich dabei eben auch vor Augen halten, dass in ganz Skandinavien damals eine starke, massive Angst vor den Russen bestand. Und obwohl Dänemark und Norwegen ja von den Nazis schon okkupiert waren, man eben trotzdem auf die Nazis gesetzt hat als möglichen Partner in einer gemeinsamen militärischen Aktion gegen Russland. Das wechselt dann während des Krieges natürlich noch ein paar Mal hin und her. Aber das ist ja, da muss ich sagen, da sind manchmal, bin ich da auch ins Grübeln gekommen. Aber wenn wir uns das mal heute überlegen, in welcher Zeit wir stecken, ob wir sagen, wir wollen, wir müssen aufrüsten, wir müssen der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen, werden möglicherweise Kriegspartner. Oder ob wir sagen, wir wollen ja eigentlich den Frieden, warum kommen die nicht an den Verhandlungstisch? Also solche Dinge haben sie doch damals auch massiv beschäftigt und bedroht. Und dass wir dann sagen, wo ist eigentlich unser, auf den wir heute uns verlassen können, was ist mit Amerika, mit der transatlantischen Kulturverständigung und diesem Bündnis, wo wir auch sehen, einen Scherbenhaufen vor uns sehen zurzeit. Also dieses Abwägen, wo, und letztlich ist es so, und das ist, glaube ich, das Prinzip, an das wir uns auch heute halten sollten. Wir müssen immer auch schauen, was wir selber tun können und machen können. Wo sind wir mit unserem Gewissen? Was sagen uns unsere Werte, unsere demokratischen Werte? Und versuchen da Lösungen zu finden. Und das hat Astrid in diesem neutralen Schweden damals in Stockholm eben auch gemacht.
Schönes Gefühl, wenn man das machen darf, oder?
Wenn man am Anfang steht mit so einem Projekt, weiß man ja noch gar nicht, wo es endet. Es ist eben ein Weg, der gerade in diesem Fall ganz viel damit zu tun hatte, wie kann ich das Vertrauen herstellen zu der Familie, dass ich etwas mache hier, dass sie nicht verletzt als Nachfahren, dass sie nicht übergeht. Dass auch möglicherweise, ja, dass eben auch das Bild von Astrid so zeigt, dass sie damit klarkommen können. Also ich bin da immer an die Grenze rangegangen, auch mal über die Grenze hinweg. Da gab's dann Meetings, da war dann nicht so nett. Aber am Ende sind sie glücklich mit dem Film. Und nun könnte man sagen, ja, die sind glücklich mit dem Film, weil du es so positiv gemacht hast. Nein, ich glaube, sie sind glücklich mit diesem Film und das macht mich eben auch jetzt, sagen wir mal, das gibt mir eine große Befriedigung, weil ich glaube, dass es gelungen ist, die Biografie einer sehr spannenden Frau zu verknüpfen mit diesem großen Weltereignis Zweiter Weltkrieg und allen Folgen und allen Schrecken, gleichzeitig zu verknüpfen mit eben dem Entstehen eines Werkes. Also eine Schriftstellerin wächst durch das, sie wächst, Astrid Lindgren wächst am Tagebuchschreiben zur Schriftstellerin. Und das eben so doch einigermaßen, glaube ich, emotional auch rüberzubringen. So, das ist wohl gelungen. Und ja, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf, wenn dieser Film dann in die Kinos kommt. Und es gibt viele Menschen in Deutschland, hoffe ich, die sich das gerne wohl anschauen werden, weil sie Pippi Langstrumpf-Fans sind, natürlich Astrid Lindgren-Fans sind, weil sie hier eine völlig neue Geschichte erfahren.
Ja, aber da die Frage, wie viel Pippi Langstrumpf taucht denn dann überhaupt noch auf, wenn es um die Kriegstagebücher geht?
Das ist natürlich eine dramaturgische Frage. Also hängt man das vorne auf und sagt, hier, das ist die Erfinderin, die Tante, die Märchentante, die Pippi Langstrumpf-Tante in Schweden und so weiter und so weiter.
Ja, das ist aber nicht die Geschichte, die du erzählen wolltest.
Nein, für mich ging es wirklich darum, wie kommt jemand, der, sage ich mal, nicht an einem Punkt Null startet, aber sozusagen ganz aus dem Privaten, aus den eigenen Bedürfnissen heraus, aus den eigenen Träumen, Sorgen, Nöten heraus, dazu Schriftsteller zu werden. In diesem Fall also eine Botschaft, die er hat oder ein Gefühl, das er hat, dann in ein Werk zu packen, in Literatur zu verpacken. Wie passiert sowas? Das ist ja wahnsinnig spannend. Ich meine, wir müssen uns in unserem Leben immer entscheiden. Wir haben eine Meinung zur Welt und wir haben unsere eigenen Werte, unseren Kompass. Wir müssen uns immer entscheiden, wo will ich lang gehen, links oder rechts? Oder geradeaus? Oder will ich zurück? Oder was auch immer. Und das ist so spannend bei Astrid Lindgren, das zu erleben, dass sie eben so mutig und risikobereit ist, das zu gehen. Denn als sie Pippi Langstrumpf als Manuskript ihrer 10-jährigen Tochter im Mai 1944 zum 10. Geburtstag schenkt, ist ja noch gar nicht raus, was damit wird. Ja, so, ne? Das liegt dann da so als. Und die Tochter wundert sich, was soll ich jetzt hier mit so einem Buch? Mutti soll mir doch erzählen. Will sie jetzt aufhören zu erzählen? Das finde ich aber nicht gut oder so. Die hat kein Bewusstsein dafür, dass es geteilt werden könnte und in die Welt hinausgehen könnte.
Aber Karin fand das doof.
Karin fand das doof. Und das ist, denkt sie so, jetzt will sie nicht mehr erzählen. Das erzählt uns Karin ja übrigens auch, diese Geschichte im Film, nicht? Aber Astrid gibt es ab beim Verlag, beim großen schwedischen Verlag und kriegt eine Absage. Das Mädchen ist so radikal. Das ist zwar sehr originell, aber bitte, damit können doch unsere Leser nichts anfangen und so weiter. Also wir haben die nächsten 3 Jahre keinen Platz für sowas im Programm. Das muss sie ja verkraften, gleichzeitig damit, dass ihr Mann ihr eröffnet, dass er sich von ihr trennen will. Da sackt sie in ein Loch und arbeitet sich da wieder Stück für Stück raus, indem sie einfach weitermacht. Sie schreibt die Pipi nochmal um. Sie schreibt nochmal ein paar Sachen anders. Nicht ganz so radikal, nicht ganz so rebellisch. Also der Pisspot wird nicht benutzt, um den Brand in der Kirche zu löschen. Nicht? Es gibt dann eben ein paar andere Sachen, die sind auch nett, die sind auch ziemlich, ziemlich frech von dem Kind. Aber so ein paar Sachen nimmt sie dann raus und gibt dann das Manuskript nach dem Krieg. Jetzt spoilere ich doch, als ihr Mann Sture wieder reumütig zu ihr zurückgekommen ist, gibt sie das in einem neuen Verlag ab und gewinnt gleich den ersten Preis eines Wettbewerbs und kriegt sofort den Vertrag. Und damit ist der Weg frei für die Schriftstellerin Astrid Lindgren. Also das ist, wenn man so will, das ist das, was der Film erzählt. Und das tut er eben auf der chronologischen Zeitachse. Man versteht ja erst richtig diese Zeit, als Pipi entsteht, als sie Pipi schreibt. Das versteht man ja erst richtig, wenn man auch die Vorgeschichte kennt. Und insofern ist dieser Film nicht ausschließlich der Entstehung von Pipi Langstrumpf gewidmet. Aber das ist sozusagen der Schlusspunkt.
Der Film ist jetzt fertig, liegt hier quasi vor uns im Computer, wird jetzt noch synchronisiert und kommt dann zu den großen Festivals dieser Welt, hinterher dann ins Kino. Was wünschst du dir, dass die Menschen daraus mitnehmen, wenn sie deinen Film sehen?
Ich wünsche mir, dass jeder daraus das mitnehmen kann, was er gerade im Moment für sich so braucht.
Das heißt?
Einmal, fangen wir ruhig auf der politischen Seite an, dass es sich lohnt, immer Hoffnung zu haben, dass auch diese Empörung, die wir selber empfinden, auch diese Angst, die wir haben, von allen Menschen geteilt wird, dass wir da nicht allein sind, dass es aber nichts nützt, jetzt rumzuschreien, sondern dass man politisch, pragmatisch mit dafür sorgt, dass es eben nicht wieder zu so einer Situation kommt in Deutschland, indem wir eben unsere Demokratie stärken und wahren und uns völlig klar machen, dass dieser autoritäre Weg, den damals Hitler und Mussolini und heute eben Autoritäre bei uns in Europa einschlagen, genau der verkehrte ist, dass der nicht dafür nutzen wird, um die Welt besser zu machen, sondern im Gegenteil, sie wird nur schlechter dadurch. Und dass diese Verheißungen, die damit verbunden sind, damals verbunden waren, wie auch heute, uns in eine Abwärtsspirale führen werden. Das zum Beispiel wünsche ich mir auch, dass das Menschen mitnehmen, die diesen Film sehen.
Das war erstens.
Dann wünsche ich mir natürlich, dass alle, die mit Pipi Langstrumpf groß geworden sind und die dann ihren Kindern die Bücher gegeben haben und die dann wiederum ihren Kindern die Bücher gegeben haben, also das ist das ältere Publikum jetzt, dass die so ein Déjà-vu, so ein Aha-Erlebnis haben. Auch sagen so, warum triggert mich dieses Buch? Warum finde ich dieses Mädchen so cool? Weil sie plötzlich das aus einer ganz anderen Perspektive sehen können. Ne? Dann natürlich, wenn du so willst, für noch eine andere Zielgruppe, unser weibliches Publikum, die dann sehen, es lohnt sich nicht nur als Frau, sondern Frauen haben das Recht und müssen es einfordern bei den Männern, dass sie ihren eigenen Weg gehen dürfen, ihre eigene Autonomie finden müssen, wo wir heute sagen, das ist ja selbstverständlich, und so weiter. Aber ich meine, so ganz funktioniert das doch noch nicht in diesem Rollenschema, in dem wir heute leben in Familien.
Also quasi sei deine eigene Pippi Langstrumpf.
Genau, also das ist dann die Botschaft wiederum an die Jüngeren, also an die Kinder auch, die ja eingepresst sind in einen Schraubstock, immer mehr bringen müssen, lernen zu müssen, die sich ablenken, die diese Welt schwer haben, diese Welt zu verstehen. Und weil sie auch natürlich rumzappeln und gucken, was passiert da und so, was muss ich machen und so. Aber diese Botschaften dieser Pipi Langstrumpf sind ja so elementar, nicht? Da geht es eben darum, zu hinterfragen, was ist richtig und was ist falsch. und nicht das zu machen, was die anderen sagen, sondern selber so diese Fragen zu stellen. Das erfordert allerdings auch, dass die Erwachsenen bereit sind, das zu hören, sich diese Fragen von diesen Kindern stellen lassen zu dürfen. Das war damals das Problem von Pippi Langstrumpf, als es als Buch erschien, dass es eben viele nicht verstanden haben, dass Kinder solche Fragen stellen dürfen. Aber die 80 Jahre seitdem erzählen uns ja eine ganz andere Geschichte. Es ist so wichtig, dass Kinder Fragen stellen dürfen an die Welt und ob es richtig oder falsch ist, was da passiert. Wir Erwachsene müssen dann nur eine Antwort finden.
Wilfried Hauke, Filmemacher aus Schleswig-Holstein, Regisseur, Drehbuchautor und der Mann, der die Kriegstagebücher von Astrid Lindgren erst in die Kinos und dann ins Fernsehen bringt. Ich danke dir.
Ich danke dir auch sehr, Benedikt. Hat echt Spaß gemacht. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.